Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. I'm back. Ich bin Raoul Semmler. Ich bin aus Mannheim oder lebe da zumindest und bin seit Anfang 22 bei der letzten Generation, bin gerade im Fundraising tätig, im Regio-Team Südwest, in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg-Bergstraße und in der Promi-Vernetzung. Und ich mache diesen tollen Podcast zusammen mit der noch viel tolleren Lina. Hey.
Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, Raoul. Ich bin Lina, ich bin auch schon sehr lange bei der letzten Generation und mache gerade primär Media und Außenkommunikation bei der letzten Generation. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Podcast, zu unserem gemeinsamen Podcast. Und wir haben heute eine ganz besondere Frage für den emotionalen Einstieg mitgebracht. Und zwar wollen wir über Momente reden.
Ja. Ja, wir holen die Spannung hoch. Es klang letztes Mal so mystisch. Ich fand es mega geil, wie du übrigens solo in der Folge warst. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Das war eine Premiere, dass du solo am Anfang drin warst. Und genau, aber so mystisch, warum ich nicht da bin. Ich war im Urlaub. Ich finde, man darf das ab und zu mal schon sagen und es ist total wichtig. Was dachtest du?
Ich dachte, was kommt jetzt? Und ich war mir auch unsicher, ob wir das jetzt gerade reinschneiden oder nicht. Aber gut, reden einfach weiter. Wir machen einfach weiter.
Nee. Ohne Cut, wie meistens bei uns.
Ohne Cut, okay, spannend. Ja.
Yes. Und wollte das einfach nur sagen, ist super wichtig, Urlaub zu machen, wenn ihr das Geld und die Möglichkeiten habt, weil das ja, wir als AktivistInnen oft so denken, so viel zu tun, wir können nicht die anderen, die unsere Welt zerstören lassen und wir können jetzt Urlaub machen. Aber ganz im Gegenteil, wir müssen manchmal Urlaub machen, Pause machen, damit wir diese Aufgabe, die wir uns selbst angegangen sind, auch noch länger machen können. Deswegen sagen wir immer mal wieder hier im Podcast ganz stark, macht Urlaub. Bei Lina sieht es meistens so aus, dass du 3 Tage machst. Ich weiß, das letzte Mal, als wir drüber geredet haben, so, ja, ich mache jetzt mal 3 Tage Urlaub. Und ich war so, yeah. Aber vielleicht kommt ja noch
Prozess.
Mehr bei euch im
Sommer. Es geht vielen Leuten so, dass das manchmal nicht so leicht fällt. Und manchmal sind dann auch 3 Tage schon mal richtig schön und eine richtige Ausnahme. Oder ja, genau.
Es ist ja auch cool, dass man da irgendwie unterschiedliche Meinungen hat. Ja, oder unterschiedliche Positionen oder wie wir Erfahrungen
haben. Also Meinung habe ich die gleiche. Also die Meinung von irgendwie regenerative Kultur und man muss irgendwie Pause machen und so weiter. Die teile ich auf jeden Fall komplett und dann ist aber halt immer die Frage, wie gut die Umsetzung funktioniert. Und da bin ich auf jeden Fall noch kein großes Vorbild drin und nehme mir da auch viel Inspiration von dir, wenn du dann ab und zu mal erzählst, dass du, hast du ja gerade bevor wir im Podcast gesprochen haben, ein bisschen erzählt, wie dein Urlaub war. Und das ist dann immer schön, schön zu hören und nimmst so ein bisschen als Vorbild.
Ja, voll cool. Das freut mich.
Ja. Okay, machen wir jetzt weiter mit der Einleitung, die emotionale
Bitte.
Einleitung.
Jetzt, okay. der große Cliff.
Wir wollen reden über, welche Momente uns in den letzten, in der letzten Zeit vielleicht weiter darin bestätigt haben, dass wir gerade an der richtigen Stelle sind, wo wir gerade sind. Also wenn man, Raoul und ich sind ja schon wirklich seit eben die letzte Generation gibt, irgendwie dabei und das ist jetzt einfach schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und trotzdem ist halt die Frage, wie ist so bei dir, Raoul, ist das Feuer noch da? Also welche Momente deinen letzten Wochen haben dir einfach so die Bestätigung gegeben, es war die richtige Entscheidung, diesen Weg einzutreten oder diesen Weg zu gehen? Und ich bin auch immer noch am richtigen Ort in der Klimagerechtigkeitsbewegung bei der letzten Generation. Hast du da einfach vielleicht ein paar Beispiele und dann sprechen wir ein bisschen rüber, wie es bei uns so ist, wie das Feuer immer wiederkommt. Genau.
Ja, die letzten Tage habe ich mich mit Gerichtsprozessen beschäftigt und habe dabei nochmal gesehen, wie viel habe ich 2022 eigentlich gemacht an Protesten, ja? Das war ja ein krasses Jahr. Mhm. Kleiner Fun Fact. Meine Tagessätze zusammengerechnet, also die Tage, die ich zahlen müsste oder ins Gefängnis gehen müsste, sind 1120 plus nochmal 4 Monate Haft auf Bewährung. Also man muss ja die Hälfte der Tage nur absitzen. Aber das habe ich mal so zusammengerechnet.
Ach so, okay.
Das kommt ja dann oft nicht dazu. Und wenn ja viel, irgendwie kriegt man so Mengenrabatt und so. Mhm. Was ganz weird ist, weil es ist ja so ein bisschen Bazar. Anyways, aber auf jeden Fall habe ich da gesehen, ganz, ganz viel ist aus 2022. Also insofern allein schon so statistisch kann ich sagen, dass es, glaube ich, von 2022 zu 2024 über die 2 Jahre schon abgenommen hat. Was, glaube ich, auch vollkommen normal ist. Und wenn ich so FreundInnen um mich herum angesehen habe, so die letzten 4, 5 Jahre, da sind ja dann auch einige da irgendwie weggegangen, sehr viel mehr dazugekommen.
Bei der letzten Generation meinst du jetzt?
Die letzte Generation und auch sonst in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
Okay.
Und in den Kämpfen, die so drumrum sind. Aber ich habe vollkommen ausgeschweift. Also, was hält mich noch dran, ne?
Genau, also was waren vielleicht so Beispiele, die du nennen kannst, die dich einfach in der letzten Zeit wieder darin bestätigt haben, dass du am richtigen Ort bist, immer noch. Also, obwohl es jetzt schon echt Jahre sind so, aber du bist immer noch, hast immer noch, vielleicht hast du auch gar nicht das Gefühl, gerade im richtigen Ort zu sein, Ruhl, ich weiß es nicht. Aber erzähl gerne mal, wenn du noch ein paar Beispiele hast.
Ey, wenn ich ganz offen bin, und es geht bestimmt irgendwie, ja, auch anderen Leuten immer wieder so, ich habe auch voll viele Zweifel, ne? Das ist so wie ich als Autor, und das ist auch so ein klassisches Ding, weil ich da ja auch in den Beruf mit wieder einsteige gerade, als Autor man immer auch Zweifel hat und das klassisch so zum Künstlersein dazu gehört, finde ich, das ist auch vielleicht klassisch zu einem Aktivismus oder zu allem, was mit Widerstand und mit irgendwie große, gegen große Widerstände anzugehen, was damit zusammenhängt, weil das halt so schwierig ist und so viel kostet an Energie, und dann ich immer wieder mich auch frage, so, ist es mir das wert? Ist es mir diesen Stress wert? Und ist es mir dieses, ey, wir kämpfen gegen so viel Gegenwehr und an so professionellen Thinktanks und Unternehmen und Parteien, die echt irgendwie manchmal, denke ich, nur angetreten sind, um unseren Planeten zu zerstören und ihre Geldbörse zu vergrößern, voll zu machen. Daher ist es manchmal gar nicht so leicht. Und was mich immer irgendwie, mir immer Hoffnung gibt, ist, dass, und das klingt voll komisch, so, was für eine Marke wir irgendwie erschaffen haben, ja. Und das ist ja auch, kann man auch zwiespältig betrachten, ne? Wenn man sagt, so, sind jetzt die Klimakleber, stehen jetzt für das irgendwie die Klimagerechtigkeitsbewegung oder für diesen Kampf gerade. Und für mich ist aber so, dass wir haben halt super viele erreicht. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, irgendwie das mit da weiter dran zu arbeiten. Bei allem irgendwie, wo man irgendwie sagt, okay, ist das gerade die richtige Strategie? Geht es auf, dass wir nicht mehr kleben? Ist es aufgegangen, dass wir bei der Wahl angetreten sind? Und diese ganzen Fragen, die einen irgendwie dann manchmal vielleicht auch im Bett abends noch beschäftigen. Und das alles nur vorweggestellt, wenn ich so, als ich so aus dem Urlaub wiedergekommen bin.
In diesem emotionalen Teil ein bisschen positiver zu sein.
Genau, so genau.
Auch was Schönes zu teilen.
Ja, ja.
Man ich liegt finde, immer mal nachts wach, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde dir auch zustimmen, Zweifel sind immer da, klar, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht versuchen wir es einfach mit einem ganz positiven Blick mal kurz.
Du, das habe ich da dramaturgisch gerade aufgebaut. Ich meine, das ist alles für die Fallhöhe. Nein, das ist alles für die Fallhöhe. Als ich wiedergekommen bin, so aus dem Urlaub, habe ich erstmal so gemerkt, so, boah, wie cool. Ich habe irgendwie, da bin im Fundraising, also wo es um Spenden geht und Spendenkampagne und so, haben wir ein neues Team. Und es ist total cool, so Standardsachen teilweise sind. Das weißt du, so Check-in, Check-out. Also erstmal irgendwie emotional in so einem Treffen anzukommen und sich wirklich irgendwie kurz mal zu sehen, irgendwie so, wo befinde ich mich gerade emotional, und das auch am Ende irgendwie so mit abzuschließen, um dann nicht irgendwie nur so stumpf irgendwie zu arbeiten, sag ich mal. Dann der gewaltfreie Umgang, den ich auch einmalig finde, irgendwie in unserem Umgang miteinander und die Werte, wo wir so irgendwie, es gibt keinen Druck unbedingt, aber trotzdem versuchen wir effizient zu sein, so. Und das habe ich auch in anderen Gruppen gemerkt, so in meinem Regio-Team zum Beispiel, wo wir jetzt auch Veränderungen haben, wie es bei uns in der Region abgeht. Ich merke es bei Gerichtsprozessvorbereitungen. Es ist geil, das mache ich gerade mit einem Freund, der aus einer Waldbesetzung ist, und wo wir so gerade gucken, so wie kreativ kann man irgendwie diesen Gerichtsprozess angehen und damit ja auch sich empowern gegen diese Staatsmacht, die da erstmal einem vorsteht und mit dem erhobenen Finger und dem, wie so Kasperle-Puppe, die ja irgendwie so eins überziehen will, weil du halt was nach ihrer Meinung nach Verbotenes getan hast. Das sind so Sachen, dann auch so andere Teams, die sich aufbauen, wo man auch so merkt, also ich hatte sonst auch nie so mit vielen Leuten so aus so viel unterschiedlichen Altersgruppen zu tun. Das fand ich total spannend. Das ist jetzt geil, dass wir das bewegungsübergreifende Strategiecamp haben, also da uns auch noch krass vernetzen. Ja, und ich finde es auch immer wieder toll, dass man, weißt du, wir können auch hier so offen drüber reden, wo halt so Zweifel sind, und es ist auch, gehört auch genau zur Bewegung dazu. Ich habe mir heute mal angeschaut, so wie sich unser Regio-Team zum Beispiel verändert hat in den letzten anderthalb Jahren, ja, und wie, also es ist wirklich eine Bewegung, immer wieder bewegen sich Sachen, es kommen Leute dazu, es gehen Leute weg, man ändert die Strukturen, man guckt immer so, wie funktionieren Sachen, und ich finde diese flexibel auf die Gegebenheiten mit eingehen, das finde ich ziemlich einmalig, und das hat mich immer wieder auch dabei gehalten. Also es ist schon viel so das Arbeiten und das irgendwie sich gegenseitig bestärken, ja, mhm, in der Gruppe und da irgendwie gut, respektvoll und unterstützend miteinander umzugehen. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich hab einfach auch so ein paar Beispiele so mitgebracht, wo ich dachte, okay, anhand dessen kann ich vielleicht ganz gut erzählen. Also natürlich gibt's immer mal wieder auch Momente, wo man irgendwie zweifelt oder weniger Motivation hat, in jedem Fall. Aber dann gibt's halt immer mal wieder schöne Sachen, die einen dann auch wirklich auch tragen. Zum Beispiel auch, das ist ja gerade auch von Gerichtsprozessen geredet, so, dass ich da irgendwie eine Verurteilung auch für Blockaden aus 2022 bekommen habe und irgendwie innerhalb von sehr wenigen Stunden dann Leute gespendet haben, damit ich die Repressionskosten 1.300 € irgendwie zahlen kann. Da war ich total berührt von und war dann irgendwie so, okay, viele, viele Leute sind da, die gut finden, was wir machen, ohne dass man sie immer unbedingt sieht oder dass sie irgendwie auf der Bildfläche auftauchen. Das sind dann irgendwelche anonymen Leute, die bei einer Spendenkampagne spenden und damit möglich machen, dass ich überhaupt auf die Straße gehen kann. Und das fand ich irgendwie krass, wie viele Menschen da vielleicht noch sind, von denen man gar nichts weiß. Also auch so ein bisschen Stichpunkt irgendwie Wahl, dass dann da irgendwie rausgekommen ist. Also es war für mich auf jeden Fall auch eine tragende Sache, dass wir das irgendwie auch so aus dem Boden gestampft haben mit der Wahl, dass dann 100.000 Leute für die LG gestimmt haben. So, wir sind eine Widerstandsbewegung. Und das hätten wir auch im Parlament gemacht, so. Und trotzdem waren halt 100.000 Stimmen in ganz Deutschland für die letzte Generation da. Und dass wir dann trotzdem schaffen, spontan und flexibel, wie du gerade auch schon gesagt hast, dann irgendwie noch einen Protest am Wahltag mit Schlamm vor der SPD-Wahlparty auszukippen. Und das Video geht so komplett viral und so. Also es gibt immer mal wieder Momente, die dann so herausstechen, auch wenn es manchmal nur so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten sind von, man hat irgendwie, wir hatten in Berlin letztens so einen Protestmarsch, der irgendwie auch länger angekündigt wurde. Und dann waren wir so viele Leute auf der Straße und so ein Stück weit diese selbstverständliche, widerständige Haltung, wenn am Ende dann die Polizei meint, irgendwie unser Versammlungsrecht einschränken zu müssen, natürlich setzen wir uns dann auf die Kreuzung so. Und natürlich sind dann da Menschen, die ich noch nie gesehen habe, die aber das Gleiche machen und sich dann auf einmal von der Straße räumen lassen und wir das wissen, dass wir genau am richtigen Ort sind. Das hat mich auf jeden Fall auch motiviert, dieser Protestmarsch und getragen, der war in den letzten Monats. Und dann, genau, sowas zum Beispiel, also auch mit auf Widerstandsgruppenebene, das hast du ja auch schon gesagt, so die SUV, die dann in Berlin funktioniert hat, weil einfach wirklich diesmal viele, viele Leute da waren. Ich bin auch erst da gewesen, als es schon stand, also als die Blockade schon stand, aber das war irgendwie, ja, immer mal wieder kriegt man es dann doch noch hin, sich mit vielen Leuten zusammenzuraffen und auf die Straße zu setzen und diese widerständige, friedliche Haltung irgendwie weiterzutragen. Und dann eine letzte Sache, die mich auf jeden Fall noch richtig getragen hat und mir so das Gefühl gegeben hat, okay, krass, wie schön, wir wachsen irgendwie als Bewegung, wir werden immer mehr und es kommen so viele verschiedene Menschen dazu, als dann mein Papa entschieden hat, auch zur letzten Generation zu kommen und irgendwie es bei ihm so einen Klickmoment gab von, okay, klar komme ich jetzt auf die Massenbesetzung oder gehe zu Protestmärschen in meiner Umgebung oder zu den Widerstandsgruppentreffen oder zu irgendwelchen Support-Sachen oder bastelt da irgendwie seine berührenden Schilder und näht immer ganz fleißig aus alten Bannern von der letzten Generation Taschen, die dann alle Leute durch die Gegend tragen und ist immer sehr unterstützend gerade einfach. Und das hat mich irgendwie, das war auch noch so ein Ereignis, was mich auf jeden Fall sehr berührt hat und was mir irgendwie so Hoffnung gegeben hat, wie wunderbar, dass Menschen dann irgendwann auf dem Weg, es bei ihnen dann so einen Klickmoment gibt von, da muss ich ja auch dabei sein. Also bei meinem Papa war das dann, glaube ich, dieses, als dann die Hausdurchsuchung groß stattgefunden haben und dann die Empörung so groß war, dass man halt eben auch auf die Straße gehen musste, so. Und er hat bestimmt jetzt auch bald irgendwie seine ersten Gerichtsverfahren und hoffe, dass er ja, dass er da auch irgendwie in gewisser Weise auch ein bisschen stärker mit rausnehmen kann. Aber das war sowas, oder das waren so einige Erlebnisse, die ich so mitgebracht habe, wo ich so dachte, okay, das waren irgendwie Sachen, die haben mich in der letzten Zeit irgendwie bestätigt, dass ich immer noch am richtigen Ort bin, auch wenn so viele Jahre jetzt auch schon rum sind.
Aber erinnerst du mich an was? Ich habe mit meiner Mutter auch im Sommer, ich hatte irgendwie lange gar nicht über das Thema geredet, weil ich so ein bisschen Angst hatte. Meine Mutter ist auch sie hat sich nicht so viel mit Politik beschäftigt, einfach weil da andere Themen wichtiger waren, gerade irgendwie im Privaten. Und dann hatte ich ihr aber davon erzählt, dass ich irgendwie bei der EU-Wahl antrete und das fand sie ganz toll. Und dann hatten wir auch mal, war ich mit einer Freundin bei ihr zu Hause und dann hat sie irgendwie auch mal, sind wir aufs Thema gekommen und da hat sie auch gesagt, sie findet das ganz toll, was wir machen. Und das hatten wir lange so gar nicht gemacht. Ja, lange Politik war nicht so das große Thema bei uns zu Hause. Mhm. Und das, ja, das hat mich auch total bestärkt. Und funny Punkt, wo wir, ja, wo es ähnlich ist wie bei dir. Meine Schwiegermama hat auch angefangen, uns Taschen zu nähen aus alten Bannern.
Also das ist so eine schöne Sache. Ich finde das so berührend und so schön. Und jetzt habe ich irgendwie so eine tolle Tasche mit einem Essen retten, Leben retten Banner von dem ersten Kampagnenabschnitt. Und es ist, oh mein Gott. es ist dann auch so ein bisschen, wie heißt das, Nostalgie oder sowas? Also wenn man so ein bisschen in Erinnerungen schwelgt oder so. Ja, ist irgendwie schön. Und alle finden so ihre Bereiche, so jetzt auch abgesehen von unseren Eltern vielleicht, so Menschen finden in dieser riesengroßen Bewegung einfach den Ort, wo sie dann irgendwie was beitragen können. Und ob das jetzt im Endeffekt Kochen in der Küfer, Leute vom Gewahrsam abholen oder eben Taschen nähen aus alten Bannern ist so. Alle sorgen dafür, dass dieses große Netz zusammengehalten wird. Und das berührt mich so doll, ich habe Gänsehaut. Das ist irgendwie, irgendwie schön. Und das ist jetzt, also ich glaube, dieser Moment hier gerade, dass wir das hier aufnehmen, ist auch so ein Moment, der mich gerade sehr bestätigt, dass ich immer noch am richtigen Ort bin. Weil man sieht ja, dass es weiter wächst und dass Leute ihren Ort finden. Und einige brauchen mehr Zeit, einige weniger, aber es geht auf jeden Fall weiter.
Yes, cool.
Schön. Ach, Raoul.
Ich habe auch noch eine Sache, wo ich den letzten Tag drauf gestoßen bin. Ich hatte noch nicht groß Zeit dazu zu recherchieren, aber ich fand das schon geil, weil da schon wieder sich was gedreht hat. Das ist ja so spannend, ne? Also das haben wir damals, am Anfang habe ich es nur gehört, weil ich habe es nicht, Widerstand nicht studiert oder Proteste studiert. Aber so, ja, und dann weiß ich noch irgendwie, wo damals uns das Kernteam so mit erzählt hat oder immer wieder, weil es halt so kam, das kommt so langsam, ne? Die Wechsel irgendwie so, wie Gerichte sich verändern, wie sich die Presse ändert und so. Und jetzt war so ein neuer Step, dass die Schmerzgriffe der Berliner Polizei jetzt nochmal krasser betrachtet werden gerade. Ich glaube auf LTO, nee, auf dem Verfassungsblog war da jetzt irgendwie, ist gerade so eine große Reihe, die können wir auch nochmal dann verlinken. Und das finde ich total spannend, ob das gekippt wird, ob die dann quasi damit aufhören, weil sie halt so eine große, von rechtlicher Seite da jetzt so große Kritik bekommen. Und das natürlich auch was ausmacht, solche Repressionen, auch Leute davon abhalten können, was absurd ist leider, aber natürlich irgendwie, wer will schon Schmerzen haben? Ja.
Das ist krass, dass ich das, also ich hab in dem auch wahr, dass zum Beispiel selbst dieses jetzt auf Straßen kleben, jetzt nach einer Zeit, auch anders betrachtet und bewertet wird, als zu den Momenten, wo wir das wirklich noch aktiv praktiziert haben. Also dass dann, dass irgendwie, wenn diese Direktheit und diese direkten Emotionen, die Wut vielleicht auch, wenn das irgendwie so ein bisschen mehr in die Ferne rückt, dann wird ganz anders über die Proteste und dann jetzt zum Beispiel wird auch anders über die Schmerzgriffe mit einem Stück weit Abstand gesprochen und es kann irgendwie auf einer ganz anderen Ebene so analysiert sich angeguckt werden und dann vielleicht auch weniger emotional halt eben bewertet werden, sondern halt wirklich faktisch so, wie es ist. Also, dass das Straßenkleben richtig war und dass die Schmerzgriffe falsch waren zum Beispiel. Das ist ja, das ist sowas.
Ey, das ist so witzig. Wir haben im Urlaub einen Podcast gehört von James O'Brien. Das ist ein englischer Moderator von einer Morningshow, ziemlich bekannt auch. Da hat er so eine konservative Vergangenheit. Und da ging es darum, weil wir hatten das irgendwie so mitbekommen und das mussten wir uns dann einfach anhören, weil es irgendwie so im Urlaub, in der Urlaubszeit kam das rein, das Ding mit Stonehenge. Ne? Das Stonehenge mit Farbe und das ging ja so um die Welt, ne? Das war ja ein starker krasses Protest. Ding.
Ja.
Ne? Und es hat mich dann in der Diskussion, die James O'Brien dort mit ZuhörerInnen geführt hat, total daran erinnert, wie die Leute weil es ging viel so darum, ja, ey, auf den Straßen, es war ja vollkommen okay und so, als sie da Leute irgendwie im Verkehr blockiert haben, aber hier, das mit Stonehenge geht gar nicht. Also war ja auch so eine Sache wie beim Brandenburger Tor, noch viel weniger als beim Brandenburger Tor, weil es ja nur so Pulver war. Und das einfach sauber machbar war. Mhm. Aber es hat mich so erinnert, als wir beim Grundgesetz waren, beim Grundgesetzdenkmal. So, also da ist ja auch alles explodiert, obwohl es nur Farbe an eine Glasscheibe war. Ja. Und ja, und es ist so witzig, also so, wie das sich teilweise dann verschiebt und wie die Leute dann so tun, als hätten sie sich vorher nie über die Straßenblockaden aufgeregt. Und du denkst dir, Alter, wir wurden früher damals als grüne Terroristen bezeichnet, also
ja. Ja, wollen wir rübergeben zur Presseschau und dann nochmal über die letzten 2 Wochen sprechen, was so passiert ist?
Voll gerne, ja.
Dann bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin mittlerweile seit 2 Jahren dabei und hauptsächlich im Westen aktiv in der Widerstandsgruppe Krefeld-Mönchengladbach und spreche hier die News- bzw. Presseschau. Heute betrachten wir eine halbstündige Radiosendung der ARD und eine Folge der TV-Sendung Jenke Report bei ProSieben. Die halbstündige ARD-Radiosendung heißt Wofür ich lebe, Klimarettung. Es ist das erste Feature einer 7-teiligen ARD-Sommerreihe, die bundesweit bei unterschiedlichen Sendern ausgestrahlt wird. In der ersten Folge zum Thema Klimarettung begleitet die Autorin eine aktuelle Unterstützerin und einen ehemaligen Unterstützer unserer Bewegung näher. Die aktuelle Unterstützerin heißt Sophia. Sie ist, wie wir in der letzten Generation sagen, eine Wildbiene. Im Unterschied zu vielen anderen Protestierenden, den Bienen, die sich zum Beispiel an Straßenblockaden beteiligen, hat Sophia sich entschieden, noch weiter zu gehen. Sie hat an Protesten teilgenommen, bei denen hohe Kosten entstehen können, weshalb sie vielleicht ihr Leben lang nie mehr als 1.400 Euro auf dem Konto haben wird. Alles darüber könnte nämlich gepfändet werden, um Schadensersatzansprüche zu befriedigen. In ihrem Fall könnte laut dem ARD-Radio-Feature eine Summe von bis zu 1 Million Euro für das Besprühen von Privatflugzeugen mit Farbe zusammenkommen. Dazu hat sich Sophia demnach entschieden, um sich für einen Wandel in der Klimaschutzpolitik einzusetzen. Aus Unmut über die Ungerechtigkeit, dass der Klimawandel besonders arme Menschen trifft und treffen wird, während Reiche ihn anheizen. Sophia macht besonders störenden Protest, damit er nicht ignoriert werden kann. In der Sendung kommt auch Benny zu Wort, der die letzte Generation unterstützt hat und sich aktuell nach neuen Protestformen umsieht, die aus seiner Sicht hoffentlich besser wirken als das, was wir als Bewegung zuletzt versucht haben. Benny kam in die ersten größeren Zweifel daran, dass Gesellschaft und Medien die letzte Generation ernst nehmen würden, als im vergangenen Sommer etliche Protestierende in Bayern in Haft kamen und in den Medien darüber kaum berichtet wurde. Dazu meinte Benny: Und da dachte ich mir, ich muss nicht weiter meine Zeit und auch mein Geld und potenziell auch Gefängnis riskieren und aufs Spiel setzen, wenn es zu wenig Menschen interessiert. Benny sieht starke Verdrängungsprozesse und überlegt nun, wie er sich auf anderen Wegen einsetzen kann. Immerhin, in diesem ARD-Radio-Feature »Wofür ich lebe, Klimarettung« ist angekommen und wird klar kommuniziert, dass aus Sicht der Wissenschaft viel mehr getan werden müsste, um den Temperaturanstieg so schnell wie möglich zu begrenzen, zum Beispiel um Wüstenbildung und den kommenden Meeresspiegelanstieg und damit verbundene Fluchtursachen zu begrenzen. Das zweite Thema unserer heutigen Presseschau ist eine Ausgabe der Sendung Jenke Report bei ProSieben. Das Thema der Ausgabe war »Jeder gegen jeden«. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? In der Sendung ging es auch um einen Protest der letzten Generation in Mecklenburg-Vorpommern. In Stralsund, der Stadt vor der Insel Rügen, hatten sich Protestierende auf eine Straße gesetzt. Ein Mann versuchte, mit seinem LKW schnell noch an der Blockade vorbeizufahren, da wurde auch die letzte Spur der Straße blockiert. Er stieg aus, zerrte einen Protestierenden von der Straße, drohte einem anderen mit der Faust, setzte sich wieder ans Steuer und fuhr an. Videos zeigen den Vorfall. Beim Anfahren schob er einen Protestierenden, der direkt vor seinem LKW saß, etwa 1 Meter mit dem LKW vor sich her. Der Vorfall machte bundesweit Schlagzeilen. Die Sendung Jenke Report erinnert daran, wie manche sich über den Fahrer des LKW empörten, während andere zur Unterstützung Geld für ihn sammelten. Nun haben sich die beiden Menschen, der Fahrer des LKW und Lukas Meyer, der von ihm vor sich hergeschoben wurde, vor laufenden Kameras getroffen. Offenbar haben sie sich ausgesprochen und miteinander vertragen. Lukas, der Protestierende aus Greifswald, sagte zu ihm auf ProSieben: »Ich war dir nie böse.« Der Fahrer des LKW, Tobias Hebert, entschuldigte sich. Die beiden umarmten einander. Und der Fahrer, der inzwischen zu Nötigung verurteilt wurde, sagt auch: Der Klimaprotest an sich gehört auf die politische Bühne. Und das verdient auch sicherlich Gehör. Soweit unsere Presseschau für heute.
Herzlich willkommen zurück. Wir reden jetzt im Hauptteil wieder mal ein bisschen darüber, was in den letzten Wochen so bei der letzten Generation oder drumherum so passiert ist. Eine große Sache hatten wir gerade schon erwähnt irgendwie, da kommen wir auch gleich nochmal zu, rund Thema Rügen, Vernetzungscamp, was gerade stattfindet und so weiter. Die zweite große Sache, die ja gerade ansteht, ist alles rund um die große Momentum-UV in Bremen am 20.07. Kurze Frage, bist du da, Sandra Uhl? Weißt du schon?
Nein, Ich werde nicht da sein. Ich treffe mich mit DrehbuchautorInnen. Das habe ich schon vor einem halben Jahr ausgemacht und freue mich da auch sehr drauf. War auch sehr zwiegespalten, ob ich es jetzt vielleicht doch mit absage, aber es gibt wenig Arbeitsevents, die ich so mache oder Vernetzungsevents, und da habe ich dann in dem Fall entschieden, ich werde es jetzt mal so machen und nächstes Mal bin ich wieder dabei.
Nice. Und da wollte ich nämlich erzählen, dass da jetzt eben vorab eben schon der Forderungsbrief an den Bremer Bürgermeister überreicht wurde, also dass ein paar Leute von der letzten Generation dahin gegangen sind und den Bürgermeister darum gebeten haben, die Erklärung von der letzten Generation zu unterzeichnen beziehungsweise in einer Pressekonferenz zu verlesen und ihn dazu auffordern, diese Erzählung, die in Deutschland sich immer noch befindet oder immer noch vorherrscht, dass wir uns irgendwie auf einem 1,5-Grad-Pfad befinden würden, damit mal zu brechen und da mal eine Gegenerzählung zuzubringen. Das war so das, womit die an den Bürgermeister herangetreten sind, Forderungsbrief überreicht und dann mobilisiert halt alles hin zum 20.07. Jetzt gerade hatten, also wir nehmen heute an einem Freitagnachmittag auf und jetzt gerade kurz bevor wir gestartet haben mit dem Podcast, hat es auch gerade dann noch einen Protest gegeben mit irgendwie Farbe über die Bremer StadtmusikantInnen da, diese Statue in der Innenstadt von Bremen. Hat es gerade eben noch gegeben, also alles mobilisiert dahin, dass ja, dass die UV in Bremen groß wird, die Momentum UV, und wir dort einfach mal zeigen können, wie viele Leute wir da zusammenkriegen können. Auch in der Stadt, die nicht Berlin ist. Da bin ich auf jeden Fall ganz aufgeregt und ich werde auf jeden Fall hinfahren. Ja, Raoul, willst du, wenn du da so ein bisschen im Thema drin bist, ein bisschen was zu Rügen erzählen? Einfach was du noch weißt über das Camp, dass sich da einfach Leute aus verschiedenen Bewegungen zusammenkommen, austauschen, Workshops machen, richtig?
Ich glaube, ich werde eher noch mal den Theo nachher fragen, ob er mir eine kleine Sprachnachricht dazu macht.
Ah ja, das wäre vielleicht
schön. Und dann können wir, glaube ich, das, ja, dann können vielleicht Leute sogar noch spontan hin. I don't know. Ich glaube, sie könnten es versuchen. Aber dann würde ich den Theo gleich noch mal fragen und dann wird das an dieser Stelle hier mit reingeschnitten.
Wunderbar. Dann waren Menschen von der letzten Generation auch in Essen, bei Essen Widersetzen mit dabei, um den AfD-Parteitag zu blockieren. Und das war ja auch wirklich so ein, das war so ein großes Momentum, was da war irgendwie. Also ich selbst war leider nicht da, aber da waren, also so wie ich es verstanden habe, irgendwie insgesamt 70.000 Menschen auf der Straße. Und total wirklich effektive Blockade und so viele Menschen, die da zusammengekommen sind, um diesen beschissenen AfD-Parteitag, um das mal in deutlichen Worten zu sagen, eben zu blockieren und zu verhindern. Und das dachten wir, erwähne vielleicht auch hier in dem Podcast, einfach auch unabhängig davon, dass irgendwie Menschen von der letzten Generation auch dabei waren, sondern eher, dass es halt einfach so ein starkes Bild auch wieder so ein Stück weit eine Bestätigung ist, okay, wir sind viele und wenn es um Gerechtigkeit geht und es so ein Ereignis gibt, wie zum Beispiel ein AfD-Parteitag mitten in Essen, dann sind wir auch eben 70.000 Leute, die dagegen auf die Straße gehen. Und das fand ich so stark, mit jedem Menschen, der da irgendwie da war, total dankbar und hoffe, alle sind irgendwie gut davon gekommen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache gewesen, mit so vielen Menschen dort zusammenzukommen.
Yes, und wir würden da auch an der Stelle noch mal mehr ins Detail gehen, weil Juliane, die habt ihr schon mal gehört in der Vortragsfolge, hat das sehr schön zusammengefasst im Infocall am Montag, also im Gemeinschaftscall. Und da wünschen wir euch jetzt viel Spaß.
Schön, dass ich hier sein kann und euch erzählen kann davon. Ich bin tatsächlich immer noch richtig ergriffen von dem Protest, den wir da geleistet haben. Ich bin da sehr, sehr glücklich rausgegangen. Und ja, ich hatte mir, um von Anfang an zu starten, ich hatte mir diesen AfD-Parteitag schon richtig lange im Kalender eingetragen, weil ich, sobald ich davon gehört habe und dass es den Protest von Widersetzen gibt, von dem Bündnis, war für mich klar, okay, da muss ich hin. Irgendwas muss man ja tun, wenn die FaschistInnen sich versammeln und ihren Parteitag abhalten wollen. Und ich denke mir, es darf einfach nicht ungestört passieren in diesem Land. Und ja, obwohl ich mir das schon so lange eingetragen hatte, hatte ich bis zum Vorabend noch keine Ahnung, wie der Protest dann tatsächlich aussehen würde. Das Plenum war sehr spät und dann war mir mein Schlaf wichtig und dann bin ich sehr früh aufgestanden, um mich mit meiner Bezugsgruppe nochmal zusammen zu telefonieren und jetzt abzuchecken, wie der Plan tatsächlich sein wird. Und wir haben es dann geschafft. Wir haben uns um 5:30 morgens haben wir uns gefunden und haben uns zusammen auf den Weg gemacht mit einer großen Gruppe von Leuten. Wir waren der grüne Finger. Wir waren so die Klimabubble innerhalb dieses Widersetzen-Bündnisses. Ganz viele Menschen von LG dabei tatsächlich. Und genau, ich war dann auch in der Bezugsgruppe mit Menschen, die ich schon kannte, mit denen ich schon mehrmals in Protest war. Und das war sehr angenehm, dass das zumindest keine Unsicherheit mehr war. Aber ich wusste nicht, wo genau wir hingehen, was genau wir blockieren. Ich wusste nur, wir blockieren irgendwas. Und deswegen war es auch immer so, sind wir schon da? Und als wir da auf dem Weg waren und tatsächlich waren wir dann irgendwann da, und zwar auf einer Autobahnbrücke, die war die Zu- und Abfahrt zur Grugerhalle, wo die AfD ihren Parteitag abgehalten hat. Und ja, wir waren sehr viele auf dieser Brücke. Wir waren 1500 Menschen. Ich glaube, mit letzter Generation hätten wir mit einem Zehntel der Menschen diese ganzen Abfahrten da blockiert bekommen. Aber ja, war toll, so viele Menschen zu sein, auf jeden Fall. Wir sind dort, ich glaube, 5 Stunden gewesen auf dieser Brücke. Und es war toll. Wir hatten Shouts und Chants. Es wurde sogar also die Polizei war natürlich auch sehr präsent um uns. Wir waren in einem Polizeikessel, haben wir diese Brücke blockiert. Und in diesem Polizeikessel wurde auch eine improvisierte Toilette aufgebaut. Das habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Das war ganz witzig. Ja, und wir haben Spiele gespielt, Essen geteilt. Es war ein bisschen wie eine UV tatsächlich. Und wir hatten alle diese krass neongelben Dinge, also Warnwesten und Halstücher und so. Es war ein ganz schönes Bild. Es hat auch alles so geleuchtet, weil die Sonne so geknallt hat von oben. Das wurde dann irgendwann ziemlich anstrengend tatsächlich. Genau, Sonnenschutz war da echt die höchste Priorität dann irgendwann, als es so ja, 10, 11, 12 Uhr war. Ja, da habe ich es dann auch echt gemerkt. Und wir, es war auch toll, wir waren irgendwie dann so sehr im Austausch auch miteinander. Wir hatten dann Bezugi-Pläne und dann gab es Deli-Pläne, wo eben Gesandte von den Bezugis sich zusammengetan haben und gesprochen haben, wie wir jetzt weitermachen und so. Also genau. Und dann haben wir innerhalb dieser Pläne dann entschieden, so gegen 12 Uhr, dass wir jetzt unseren Job hier erledigt haben. Genau, der AfD-Parteitag hat später gestartet. Eine Weile lang waren sie zu wenig Menschen auf dem Parteitag, um entscheidungsfähig zu sein. Das waren so ein paar Nachrichten, die dann über Lautsprecher und über Mic-Checks zu uns gekommen sind, wo wir jedes Mal gejubelt haben und gedacht haben, wow, wir haben hier richtig, richtig tolle Arbeit geleistet. Und natürlich auch die Leute an den anderen Blockaden. Es gab mehrere Blockadeorte. Diese Autobahnbrücke war nicht die einzige. Und es gab darüber hinaus noch so viele andere Proteste. Das haben wir dann gesehen, als wir uns gegen 12 Uhr dann auf den Weg gemacht haben zur Großdemo. Weil wir hatten ja bisher noch nicht viel davon gesehen, weil wir nur auf dieser Brücke waren. Und dann ist uns das klar geworden. So, dann kam von der Seite eine Demo, von der anderen Seite kam noch ein Demozug und so. Dann gab es den Markt der Möglichkeiten. Da habe ich dann gar nicht mehr gecheckt, was das ist. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Gruppen, die sich da eingebracht haben. Ja, und das hat man auch im Vorfeld gesehen. Also ich habe wieder Sätzen auf Telegram gefolgt und da war Verdi dabei. Da waren auch einzelne Berufsgruppen dabei, KrankenpflegerInnen, BusfahrerInnen. Wir hatten einen antirassistischen Wagen und so. Es gab auch einen Beitrag von Menschen mit Behinderungen, die sich da eingesetzt haben. Und das war toll, das dann auch in Real Life umgesetzt zu sehen. Dadurch, dass wir dann diese ganze Vielfalt direkt vor der Grugerhalle gesehen haben. Und dieser ganze Widerstand gegen den Faschismus, ja, da habe ich echt gedacht, das war einfach so empowernd. Ich bin super glücklich zurückgefahren.
Hallo, ich bin Theo.
Ich bin Lisa.
Wir sind gerade auf unserem Sommercamp auf Rügen und haben viel zu tun, weil wir dieses Camp heute aufgebaut haben, Protest vorbereiten und ja, alle die ganze Zeit Dinge von uns wissen wollen. Und das ist schön, aber auch anstrengend.
Genau, ich kann ja mal auch noch so ein bisschen positiven Seiten erzählen. Es sind super viele richtig tolle Menschen hier. Es werden in den nächsten Tagen noch richtig schöne Workshops und Inputs kommen. Und jetzt natürlich ein bisschen anstrengend, das Ganze vorzubereiten. Aber es wird sich auf jeden Fall richtig fett lohnen.
Das hört sich ja jetzt schon total toll an. Wir sind an einem schönen Ort und es ist schön, gemeinsam hier zu sein. Ja, und ich glaube, ich persönlich freue mich am meisten so auf den Austausch und so Stunden der Gemeinsamkeit.
Und ich freue mich am meisten, an einem sehr regenerativen Ort zu sein, weil hier super viel Grün und Natur ist und zeitgleich aber auch an einem Ort der Zerstörung sich zu treffen.
Ja, und das Ort der Zerstörung, was ist das? Das ist, vor Rügen werden gerade LNG-Terminals hingestellt, schwimmende, die teilweise Fracking-Gas aus den USA, was da schon für massive Zerstörung und für ganz viel Leid bei Menschen sorgt, hier in unser Gasnetz eingespeist werden soll. Und das ist völlig absurd, weil es dieses Terminal nicht braucht, weil die Pipelines dafür durch Naturschutzgebiet gelegt werden, wo Heringe laichen und das einfach ja Lebensgrundlagen von vielen Menschen hier vor Ort bedroht. Kein Mensch auf dieser Insel dieses Terminal will. Es ist einfach wirklich nicht benötigt. Also es gibt da Studien vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist einfach das Absurde daran. Ich glaube, unser Kompressor ist da. Wir müssen wieder. Bis dann.
Herzlich willkommen zurück. Dann mache ich mal direkt weiter vielleicht, Lina, ne? Weil ich das nächste Thema, da habe ich vorhin noch mal zu recherchiert und fand, also es geht ja um die Unterbrechungen bei Sportevents. Speziell bei der EU, bei der EM hatten wir das jetzt ein paar Mal. Und ich habe dazu einen ganz tollen Kommentar gefunden von Sarah Schurmann. Sarah Schurmann hat vor ein paar Jahren ein ganz tolles Buch rausgebracht. Ich glaube, wie über die Klimakatastrophe reden oder so, was vor allen Dingen ihr Menschen schenken könnt, wenn ihr denkt, die könnten vielleicht noch ein bisschen mehr drüber lernen über die Klimakatastrophe und ihr schafft es nicht, diese ewigen Diskussionen immer zu führen. Und wir waren auch zusammen auf einem Panel bei der IAA im letzten Jahr. Das war sehr spannend. Und ja, ich habe jetzt gesehen, dass ihr irgendwie bei T-Online immer wieder schreibt über die Klimakatastrophe und habe hier den Kommentar gefunden, EM 2024 und Extremwetter rettet den Fußball. Und würde da gerne mal so den Anfang vorlesen von.
Voll gerne.
Erst mussten Fanmeilen gesperrt, dann ein EM-Spiel unterbrochen werden. Extremwetter gefährden auch den Sport. Zugleich heizen große Events wie die EM die Klimakrise an. Was tun? Erst donnerte es, dann gingen Blitze nieder, minutenlang fiel das Wasser wie ein Sturzbach vom Himmel. In der 35. Minute im Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark ging am Freitag vor einer Woche auf dem Spielfeld in Dortmund plötzlich nichts mehr. 25 Minuten lang mussten die Spieler Schutz vor einem Unwetter suchen. Public Viewing-Veranstaltungen wurden abgesagt, auch in anderen Orten. Die Enttäuschung bei vielen war groß. Doch einen Zusammenhang zur Klimakrise stellten die wenigsten her. Dabei ist es längst kein Einzelfall mehr, dass Extremwetter Sportveranstaltungen beeinträchtigen. Die Copa America ist Ende Juni während einer starken Hitzewelle gestartet. Ein Schiedsrichter brach auf der Seitenlinie zusammen. Ein Spieler musste in der Halbzeit das Spielfeld verlassen. Er war dehydriert. Zur Erinnerung, jede einzelne Hitzewelle, die wir erleben, ist durch den menschengemachten Klimawandel stärker und wahrscheinlicher geworden, als sie es ohne wäre. In den vergangenen Jahren überschlagen sich die Extremwetterereignisse. Die 1,5-Grad-Marke wurde erstmals 12 Monate am Stück überschritten. Auch Sportlerinnen und Sportler anderer Sportarten leiden heute schon unter der Hitze. Bei den Tennisturnieren der Olympischen Sommerspiele 2021 musste eine Spielerin wegen der Hitze abbrechen und den Court im Rollstuhl verlassen. Weil es so heiß war, hatte Topspieler Novak Djokovic schon nach dem Auftaktspiel gefordert, die Turniere auf eine andere Uhrzeit zu verschieben. Spitzenleistungen lassen sich bei Spitzentemperaturen nur schlecht abrufen. Während der Tour de France 2022 herrschten Temperaturen von um die 40 Grad. Die Straßen waren teils mehr als 60 Grad heiß. Es wurden tausende Liter Wasser auf die Straßen gesprenkelt, um sie zu kühlen. Auch, damit sie nicht schmelzen. Beim Grand Prix in Katar 2023 herrschte extreme Hitze in den Cockpits der Formel-1-Fahrer. Mehrere Fahrer waren wohl kurz davor, ohnmächtig zu werden. Einer musste sich wegen der extremen Temperaturen sogar in seinen Helm übergeben. In den Fahrerkabinen wurden teils Temperaturen von 50 Grad gemessen. In Indien, Brasilien und Saudi-Arabien war es in der Vergangenheit nicht nur in Autos warm. Ja, und dann geht es ein bisschen darum, dass die EM, dass die UEFA darauf auch reagiert hat und dass zum Beispiel es keine Parkplätze mehr für private Autos gibt, für Fahrräder schon. Dann geht es um Mehrweggeschirr, die Ausgabe von Flyer und Giveaways wurden eingeschränkt. Doch auch das wurde gar nicht überall so umgesetzt, wie der Deutschlandfunk recherchiert hatte. Es gab eine witzige Sache, dass die polnische Nationalmannschaft in Hannover mit dem Fahrrad zum Stadion fuhr. Und das ging irgendwie viral. Aber bei ganz vielen Mannschaften ist es halt immer noch so, dass sie fliegen. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist von Herzogenaurach nach Dortmund mit dem Flugzeug geflogen und haben dafür eine Kette von Leerflügen in Kauf genommen. Also das ist halt einfach so ein bisschen der Punkt, dass, glaube ich, viele Leute sich das noch nicht klar machen, dass der geliebte Sport so einfach nicht mehr existieren kann, wenn wir nicht umsteuern. Und ganz viel sind halt einfach auch die Sportvereine und die Sportverbände damit dran schuld. Wenn ihr da weiter speziell zum Fußball lesen wollt, kann ich euch nur empfehlen, das Buch von Christoph Ruf, das werden wir auch nochmal mit anhängen, Genug geredet, die Irrwege der Bundesliga und die Inkonsequenz der Fans. Ich hatte mich mit dem mal beschäftigt, als es um den Prozess gegen den FC Bayern München, den Zivilprozess ging. Und also da waren so Sachen.
Wegen einer Unterbrechung von einem
Spiel. Wegen einer Unterbrechung.
Als Kontext
genau, wegen einer Unterbrechung von einem Spiel. War auch 2022, wir hatten es ja vorhin, wo so viel abging.
Spannend.
Und also da hat er auch so ein paar Sachen zum Beispiel erzählt, dass die Spiele halt einfach viel zu spät starten, weil damit sie die Beleuchtung anhaben können oder vor allen Dingen, damit die FernsehzuschauerInnen dann dabei sind. Und das macht halt so viel, hängt damit dran, weil die Leute dann teilweise nicht mehr zurückfahren können, deswegen müssen sie ein Hotel nehmen. Der FC Bayern München zum Beispiel hat viel zu wenig Fahrradparkplätze dort und viel zu große Parkhäuser dort und alles. Also es gibt zum Beispiel auch...
Vieles darf halt einfach so nicht sein. Also auch so, da muss man ja auch nicht irgendwie auf die einzelnen Leute, die dann im Hotel schlafen gehen, sondern das geht einfach nicht. Also wir sagen ja noch nicht mal, und das fand ich so gut in dem Kommentar, dass es gerade gesagt wurde, also es ist ja nicht so, als würden wir Klimakleber auf jedes Wetter, was passiert, drauf zeigen und sagen, das ist Klimakrise, sondern wir können uns einfach vorstellen, so ein Regen, wie es da in Dortmund gab, das müssen wir uns einfach vorstellen als noch doller und noch viel häufiger. Also das einfach durch die Klimakatastrophe für solche Extremwetterereignisse begünstigt werden. Und da können dann auch irgendwelche Dullis auf Twitter schreiben, oh, ist doch nur 18 Grad, wo ist denn die Klimakrise? Ja, die nächste Hitzewelle steht bevor und wir können uns einfach vorstellen, dass das, was wir gerade mitbekommen, einfach noch viel deutlicher, mehr und häufiger wird und dann wird irgendwann halt kein Fußball mehr möglich sein. Und ich, also, boah, ich finde das so paradox und das wühlt mich richtig auf, weil, ja, ich finde dieses Argument dann irgendwie, dass alle immer sagen, ja, es ist ja alles nur Wetter und ihr würdet ja auf alles drauf zeigen. Nee, versucht euch das einfach mal in eurem Gehirn vorzustellen, wenn das noch doller und noch häufiger passiert, was wir jetzt schon
sehen. Ja, es ist halt irgendwo, also aus der Psychologie lässt sich das halt auch beschreiben, natürlich, und das ist halt ein Wort, was ihr wahrscheinlich schon gehört habt, aber sonst auch immer wieder verbreiten könnte halt die kognitive Dissonanz. Wir wissen es zwar, aber wir wollen es halt nicht wahrhaben. Ich glaube, das lässt sich irgendwie...
Zu komplex, ja.
Ja.
Aber vieles ist gar nicht so komplex. Vieles ist halt ganz, ganz, ganz klar. Und trotzdem ist die Verdrängung so groß. Und das ist echt, das ist ganz schwer auszuhalten manchmal dann auch. Vor allem dann vielleicht zu so EM-Zeiten und so, wenn der Zusammenhang da einfach nicht gemacht wird.
Ich bin bei dir. Vor allem, wenn die EM dann sagt, sie will die grünste aller Zeiten sein.
Ja,
vielleicht auch einfach, weil es in 4 Jahren keine EM mehr gibt. Oder in 2 Jahren.
Eben, das wird jetzt hier der kälteste Sommer, den wir irgendwie noch erleben werden, weil es danach halt einfach nur noch heißer wird.
Ja.
Oh, da kann ich gleich auf die Palme gehen. Naja, als nächstes haben wir ja die Frage an die Kerngruppe diese Woche, wo auch nochmal über was Schönes gesprochen wird. Ich glaube, da hatte sich jetzt jemand, war das Imke, die Frage ausgesucht mit dem Herzensprojekt bei der letzten Generation. Wenn es nicht Imke ist, dann hört ihr es ja gleich. Aber auf jeden Fall beantwortet jetzt jemand aus der Kerngruppe eine Frage aus der Community. Viel Spaß dabei.
Hi, mein Name ist Imke und ich bin seit einigen Monaten Teil der Kerngruppe der letzten Generation und möchte auch heute wieder eine Frage für euch beantworten. Für die Frage möchte ich gerne eine Hintergrundinformation noch zu mir geben. Und zwar eines der prägendsten Ereignisse für mich mit der letzten Generation. Und zwar war das eine Hausdurchsuchung, die bei mir zu Hause stattgefunden hat, im Rahmen vom 129er-Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, die auch bei mir zu Hause stattgefunden hat. Inwiefern das für die Frage eine Rolle spielt, werde ich gleich beantworten. Also die heutige Frage ist, was ist dein Herzensprojekt bei der letzten Generation? Und das hängt ganz eng mit der Info von meiner Vorstellung zusammen. Und zwar Ende Mai 2023 fand an einem Tag, ich glaube, der bis dahin größte Repressionsschlag gegen uns als Bewegung statt. Es wurden unsere Konten beschlagnahmt, was damals über 300.000 Euro umfasste, die wir bis heute nicht haben. Es wurden bei vielen Menschen oder bei mehreren Menschen Hausdurchsuchungen durchgeführt und unsere Website wurde offline genommen, also auch quasi beschlagnahmt. Und das Ganze hatte eine Reaktion zur Folge, und zwar sind sehr, sehr viele Menschen mit uns in den nächsten Tagen auf die Straße gegangen. Wir haben Protestmärsche veranstaltet. In München ist zum Beispiel Professor Harald Lesch mit uns auf die Straße gegangen, und das gerade aufgrund dessen, was uns da passiert ist. Und was wir da erlebt haben in einem kleinen, war ein Momentum, ein Moment, der Potenzial hatte, einen Wirbelwind anzustoßen. Was wir in der Reflexion im Nachhinein jedoch feststellen mussten, war, dass es deutlich besser hätte genutzt werden können. Und daraus hat sich dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die dem nachgehen wollte oder die genau das überlegen wollte. Wie können wir uns als Bewegung gut auf solche Situationen vorbereiten, auf so Wirbelwindmomente, auf höchst emotionalisierende Ereignisse, die entweder in der Gesellschaft stattfinden, die uns als Bewegung passieren, um eben diese Emotionalisierung, die es dann in Teilen der Bevölkerung auslöst, zu nutzen. Denn in so einem emotionalisierten Zustand sind Menschen bereit, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Sind sie so betroffen, fühlen sie sich so betroffen, dass sie gegen dieses Unrecht, das sie fühlen, etwas unternehmen wollen. Und dann sind sie häufiger bereit, auch in den Protest zu treten. Das heißt, es ist sehr wichtig, in diesen kurz nach diesen Momenten ein Handlungsangebot zu schaffen, sodass Menschen dann diesen Schritt auch gehen können. Genau, da man nicht konkret weiß, wann diese Momente stattfinden, zumindest in den meisten Fällen nicht, ist es wichtig, da Vorbereitungen zu treffen. Und genau dafür hat sich diese Arbeitsgruppe dann gegründet, und zu überlegen, wie können wir ein Momentum nutzen. Und daraus ist ein Plan entstanden, den wir über die letzten Monate mit dem Wechsel der Strategie auch weiter angepasst haben. Und was aber auf jeden Fall so die wichtigste Grundlage ist, ist, dass uns bewusst ist, dass so, wenn man auf Bewegungen rückblickt, dass diese Momente, wo man das Gefühl hat, Menschen strömen, dass da war es so eine Massenbewegung, da sind Menschen auf die Straße geströmt, dass das meistens nur dadurch stattfand, dass etwas höchst Emotionalisierendes passiert ist, aber dann auch eine Bewegung da war, die Handlung ergriffen hat, die eine Handlungsoption gegeben hat. Und deswegen ist es total wichtig, dass eine gute Vorbereitung dann auf ein gutes Timing trifft. Und das sind, wenn wir das schaffen, dann können wir Geschichte schreiben. Dann können wir Momente erschaffen, wo wir mit einmal unfassbar dolle anwachsen, indem ganz, ganz viele Menschen mit uns auf die Straße gehen und wir den Moment erzeugen, an den sich später die Menschen erinnern, wenn sie auf die letzte Generation zurückschauen. Ja, das ist auf jeden Fall mein absolutes Herzensprojekt bei der letzten Generation.
Willkommen zurück. wir sind am Ende unseres Podcasts und Raoul, du bist ja in der Fundraising AG. Deswegen überlasse ich vielleicht dir jetzt kurz das letzte Wort zum Thema. Wir dachten, wir machen jetzt hier einen kleinen Spendenaufruf am Ende. Einfach um zu versuchen, über verschiedene Wege irgendwie, ob das jetzt über Social Media, da mache ich ja ganz viel, oder hier über den Podcast ist, dafür zu werben, dass wir halt komplett als Bewegung eben auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Und das ist da, ja, dass wir da einfach hier gerne nochmal nach Unterstützung, wenn es für euch möglich ist, fragen wollen. Raoul, willst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie es gerade so steht?
Ich kann sagen, aktuell ist es so, dass wir von keiner neuen Kampagne. Ich weiß, dass die alte abgeschlossen wurde. Spendenkampagne, genau. Das war die auf Chuffed, also chuffid.org. Da haben wir 31.752 Euro eingenommen. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die da gespendet haben. Und sonst könnt ihr, glaube ich, gerade meines Wissens nach, und ich will
auf der Webseite lieben, kann man ja immer spenden.
Auf der Webseite, nämlich letztegeneration.org/spenden. Genau. Das ist so. Genau. Aber, wenn ihr euer Geld noch kurz behalten könnt, dann wartet vielleicht noch 2 Wochen. ich denke, dann wird die nächste ja, ich weiß, Lina, du willst immer alles gleich ausgeben und willst, dass die Leute immer alles gleich ausgeben. Wir werden bald eine Spendenkampagne haben zum Herbst. Und wenn da alles soweit klar ist, wie viel Geld wir brauchen und so weiter, dann geht das raus. So, aber bis dahin, esst noch eine Kugel Eis, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns. Und dann könnt ihr das Geld doppelt ausgeben. Ihr könnt es in der Zwischenzeit anlegen und dann wieder.
Also eine Sache, die auf jeden Fall, also einfach noch mal ganz kurz was Konkretes an die Hand zu geben, das können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Das Projekt Menschlichkeit hat auf jeden Fall gerade eine Spendenkampagne am Laufen, wo das sogar jemand alles, also wenn ihr 1 Euro gebt, dann wird es verdoppelt auf 2. Das heißt, wenn du 10 Euro gibst, dann wird es verdoppelt zu 20. Und das ist vielleicht ganz cool einfach, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Die haben auf jeden Fall auch irgendwie, die machen lokale Versammlungen, die haben Social Media, Website und so weiter. Und die haben eben gerade so eine Verdopplungskampagne am Laufen. Und da lohnt sich natürlich gleich doppelt. Genau, sind genauso wie die letzte Generation auch irgendwie auf Spenden angewiesen, um tolle Sachen machen zu können. Und da freuen wir uns.
Ich will noch eine ergänzen. Entschuldige.
Okay, hau raus. Ich wollte nur sagen, schön, dass ihr bis hierhin dran wart, aber wenn du noch was sagen willst, kannst du das letzte Wort danach haben und dich bedanken bei unseren ZuhörerInnen.
Nein, das machst du schön. Das hast du ja gerade schon angefangen. Ich wollte noch einmal kurz. Ich habe nur halb die Wahrheit gesagt. Also wir haben natürlich auch eine längere laufende Spendenkampagne gerade vom Umwelttreuhandfonds.
Ah, nice.
Genau, weil es ist nämlich so, der Umwelttreuhandfonds, das ist ein Fonds, ein Geldtopf quasi, wo unsere AnwältInnen, die uns verteidigen,
sehr wichtig,
wenn die jetzt nicht Pflichtverteidiger sind, weil wir, wie ich jetzt gerade erfahren habe, so viel oder rausgemerkt habe, wie viel Sachen da noch offen sind und wie viel Gesamtstrafe es sein könnte oder so, dann kann es auch sein, dass so ein Anwalt mit den Anwaltskosten übernommen wird, vom Gericht erstmal. Genau, wenn das aber nicht der Fall ist und es dann abgeschlossen ist, wie es bei dir letztens war zum Beispiel, Lina, und du einen Anwältin hattest, dann wird die Person sich danach an den Umwelttreuhandfonds erstmal wenden und kriegt dort wahrscheinlich das Geld wieder. Also insofern, so ist das viel mit organisiert. Und wenn ihr also AktivistInnen wie uns und auch andere mit unterstützen wollt bei ihren Gerichtskosten und Anwaltskosten, dann könnt ihr auch damit gerne spenden. Yes. Das habe ich ja ganz schön lang und aufwendig und umfangreich erzählt.
Überspenden, aber ist ja auch eine wichtige Sache.
Ist auch warm hier.
Voll schön. Wenn ihr das euch bis hierhin angehört habt, nett. Es wird ein bisschen wuselig, aber schön. Schön, dass ihr bis hierhin da wart. Wir sehen uns dann wir hören uns in 2 Wochen wieder im Podcast. Ganz normal.
Das machen wir. Bis dahin. Tschüss.